Willkommen zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Margareta Maulova. Sie hören die Nachrichten. Die Vorsitzenden der drei tschechischen Regierungsparteien, also der Sozialdemokraten, der Christdemokraten und der Liberalen Freiheitsunion, haben heute früh ihre Beratungen über die Nominierung eines gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten fortgesetzt. Konkrete Namen wurden jedoch auch nach der heutigen Sitzung der Wissenschaften. Helena Ilnerová hat ihre Kandidatur heute abgelehnt. Sie informierte Premier Wladimír Špidla über ihre Entscheidung. Als mögliche Präsidentschaftsanwärter sind deshalb der Rektor der Prager Karls-Universität Ivan Wilhelm und ihr Prorektor Pavel Klenner weiterhin im Spiel. In den Abgeordneten- und Senatorenclubs der drei Parteien soll noch heute ausgelotet werden, welche der Kandidaten im Regierungslager die voraussichtlich größte Unterstützung fände. Die Repräsentanten der oppositionellen Demokratischen Bürgerpartei ODS sind überzeugt, dass eine Direktwahl des Staatsoberhauptes gleichzeitig mit dem Referendum über den EU-Beitritt stattfinden kann, sollte dafür der politische Wille vorhanden sein. Dies erklärte der Abgeordnete Miroslav Beneš nach der heutigen Sitzung der ODS-Abgeordnetenfraktion. Der Direktwahl muss eine Verfassungsänderung vorausgehen. Die ODS schlägt hierfür ein Modell vor, bei dem alle Kandidaten in die zweite Runde der Direktwahl kommen, die in der ersten Runde mehr als 12,5% der Stimmen erhalten haben. Die Durchführung des NATO-Gipfeltreffens im letzten Jahr in Prag hat das tschechische Außenministerium 305 Millionen Kronen, umgerechnet etwa 10 Millionen Euro, gekostet. Zwei Drittel dieser Summe entfielen auf die Kosten für Miete und Ausgestaltung des Prager Kongresszentrums. Aus der Staatskasse wurden insgesamt 800 Millionen Kronen für die NATO-Gipfel ausgegeben, wobei der Großteil dieser Gelder für die Gewährleistung der Sicherheit bestimmt war. Darüber informierte heute der stellvertretende Außenminister Alexander Vondra, der mit der Organisation des Gipfels beauftragt war. Der Bau der Eishockeyhalle in Prag-Vysočany, der unter anderem im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2004 geplant wurde, scheint gefährdet. Die Lotteriegesellschaft Saska, die als Betreiber des Baus fungierte, hat die Arbeiten gestern eingestellt, nachdem Unklarheiten im Zusammenhang mit dem Baugrund aufgetreten waren. Diese nämlich hätte der Firma Saska als Sicherheit für Kredite zur Finanzierung der Bauarbeiten dienen sollen. Wie sich nun jedoch herausstellte, ist der Grund selbst bereits mit einer Hypothek belastet und soll versteigert werden. Ein Verkauf an die Saska ist somit rechtlich nicht möglich. Die Föderation der Prager Straßenbahnfahrer wird in einigen Tagen entscheiden, ob sie in der nächsten Zeit erneut zu einem Streik ausruft. Der Streik am vergangenen Montag endete mit einem Desaster, da sich nur etwa ein Drittel der Fahrer daran beteiligte. Der Chef der Föderation Antonín Dub betrachtet den Streik jedoch nicht als Misslungen. Die Öffentlichkeit begann sich endlich dafür zu interessieren, was bei den Verkehrsbetrieben geschieht, sagte er am Dienstag. Zum Abschluss die Wetteraussichten. Heute ist es in Tschechien heiter bis wolkig, örtlich sind auch Schneefälle zu erwarten. Tageshöchsttemperaturen -2 bis +2 Grad, in 1000 Metern Höhe -3 Grad Celsius. Wind aus nordwestlicher Richtung mit bis zu 6 Metern pro Sekunde. Soweit die Meldungen. Durch das weitere Programm führt sie jetzt Dagmar Köberlová. Seien Sie herzlich willkommen zum Tagesecho. Heute berichten wir unter anderem über Folgendes. Der Bau der neuen Sportarena, in der die Eishockeys-Weltmeisterschaft 2004 stattfinden soll, wurde unterbrochen. Der Streik der Prager Straßenbahnfahrer schlug weitgehend fehl. Der ehemalige Präsident Václav Havel genoss seinen ersten Tag als normaler Bürger. Dies und mehr ereignete sich in Tschechien in den letzten 24 Stunden. Die Details erfahren Sie gleich. Erst vor 3 Monaten hatte man im Stadtteil Vysočany im 9. Prager Stadtbezirk mit dem Bau einer modernen Multifunktionsarena begonnen, eine Arena, die das Prunkstück für die im kommenden Jahr in Tschechien stattfindende Eishockey-Weltmeisterschaft darstellen soll. Die Zeit, in der das Millionenprojekt errichtet und seiner Bestimmung übergeben werden muss, ist arg knapp bemessen. Und seit Montag kommt ein neues Problem hinzu, die ungeklärten Grundstückverhältnisse. Daher hat der Investor die Lotteriegesellschaft Saska die Bauarbeiten vorerst unterbrechen lassen. Die Ausrichtung der Weltmeisterschaft ist wieder stark gefährdet, Lothar Martin berichtet.
Wegen des Fehlens einer modernsten Ansprüchen genügenden Superarena hatte Tschechien den ursprünglich schon für dieses Jahr erhaltenen Zuspruch als Veranstalter der Eishockey-Weltmeisterschaft im Tausch mit Finnland um ein weiteres Jahr verschoben. Ein Jahr zusätzliche Zeit also, die man nutzen wollte, um sich auch von der baulichen und organisatorischen Seite als ein würdiger WM-Gastgeber zu präsentieren. Als mit der Lotteriegesellschaft Saska ein finanzkräftiger Investor für die Errichtung der Arena gefunden wurde und die Bauarbeiten Ende Oktober 2002 begannen, hatte man die schwere Geburt endlich auf den Weg gebracht. Alles muss jedoch nun wie am Schnürchen laufen, soll das Championat nicht gefährdet werden. Und so ist die Meldung vom durch Investor Saska am Montag verhängten Baustopp ein erneuter Rückschlag, der tiefgreifende Folgen haben könnte. Das Mitglied des Saska-Vorstands, Rudolf Schimmick, führte zu dessen Begründung an.
Es ist notwendig, die Unklarheiten hinsichtlich des Grundstücks zu lösen. Der Saska-Vorstand und die Aktionäre tun alles dafür, damit der Bau fortgesetzt und der Termin eingehalten werden kann. Die Bedingungen deuten allerdings darauf hin, dass es zu ernsthaften Komplikationen kommen kann.
Worin bestehen nun diese Komplikationen? Der Vorstand der Gesellschaft Saska hatte erst vor wenigen Tagen den Beschluss gefasst, den vertraglich zugesicherten Baugrund nun auch käuflich zu erwerben. Doch wie sich nun herausstellte, hat der Noch-Eigentümer, die Firma Cornex Real, das Grundstück bereits mit einer Hypothek belastet. Da Cornex Real sich nicht in der Lage sieht, den aufgenommenen Bankkredit zurückzuzahlen, soll das Grundstück nun versteigert werden. Saska sieht in dieser Tatsache einen groben Verstoß des mit Cornex Real abgeschlossenen Vorvertrags zum Erwerb des Baugrunds. Denn, so Saska-Sprecherin Stanislava Doprava, wir sind damit sogleich zum Unterschuldner der Bank geworden, weil uns Cornex darüber nicht informiert hat. Die verfahrene Situation soll nun, so der Sprecher der Saska-Tochtergesellschaft Bestsport, Jan Wala, innerhalb einer Woche gelöst werden. Vermutlich nicht ohne staatliche Hilfe. Doch wieder wird eine Woche oder mehr an wertvoller Zeit verstreichen, die bis zur fristgemäßen Fertigstellung der Arena März 2004 fehlen könnte. Ganz zu schweigen vom Imageverlust, den WM-Veranstalter Tschechien nach wie vor in besorgniserregender Weise heraufbeschwört.
Ein Streik der Straßenbahnfahrer hätte am Montag den Verkehr in der tschechischen Hauptstadt lahmlegen sollen. Einige Verwirrung herrschte dann schließlich auch, aber letztlich kam doch alles anders als geplant. Gerald Schubert berichtet.
Den streikenden Straßenbahnfahrern ging es vor allem um die Bezahlung. Seit längerer Zeit monieren sie, dass ihre Gehälter unter denen der Bus- und U-Bahnfahrer liegen und fordern eine Angleichung des Lohns. Im Zuge jener Auseinandersetzungen war jedoch das Misstrauen gegenüber der Leitung der Prager Verkehrsbetriebe derart angewachsen, dass man nun auch gleich den Rücktritt von dessen Direktor Milan Hofek verlangte. Die Föderation der Straßenbahnfahrer hat jedoch die Rechnung ohne ihre eigenen Berufskollegen gemacht. Denn von den insgesamt 1100 Tramlenkern sind dort etwa nur 400 vertreten. Der Rest ist entweder bei einer anderen Gewerkschaft oder in keiner der beiden Interessensvertretungen organisiert. Letztlich zeigte sich, dass mehr als zwei Drittel der Straßenbahner mit dem Angebot einer 6,5%igen Lohnerhöhung durchaus zufrieden waren und die Arbeitsniederlegung nicht unterstützten. Viele Prager waren also am Montagmorgen angenehm überrascht, als der öffentliche Verkehr entgegen den Ankündigungen des Vortages nicht zum Erliegen kam. Umso dramatischere Szenen spielten sich jedoch in und vor einigen Straßenbahndepots ab, wo Streikende die Gleise blockierten, um ihre Kollegen an der Ausfahrt zu hindern. In einigen Fällen wurde die Polizei alarmiert, die den Weg für die Garnituren freimachen sollte. Dieser Schritt ist insofern nicht verwunderlich, da die Verkehrsbetriebe bereits am Sonntag verlautbart hatten, die Aktion sei illegal, weil sie nicht rechtzeitig angekündigt worden wäre. Über den Ablauf der Polizeieinsätze vor Ort herrscht indes Uneinigkeit. Der Vorsitzende der Föderation der Straßenbahnfahrer, Antonin Dub, meint, es sei dabei zu Übergriffen gekommen.
Es gibt mehrere Verletzte in den verschiedenen Depots. Ich rechne mit bis zu 10. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Quetschungen. Und ich glaube, es hat auch einen Knochenbruch gegeben.
Die Polizeisprecherin Eva Miklíková sieht das freilich anders.
Die Polizei hat absolut gesetzeskonform gehandelt und maximal jene Zwangsmaßnahmen ergriffen, die zur Selbstverteidigung nötig sind. Und sie ist so vorgegangen, dass sie die Gesundheit und das Leben der Personen, gegen die sie einschritt, so gut wie möglich schützt.
Ein gerichtliches Nachspiel hat der weitgehend missglückte Streik auf jeden Fall. Die Prager Verkehrsbetriebe nämlich behaupten, etwa durch den Einsatz von Ersatzlinien, aber auch durch Verdienstentgang einen Schaden von insgesamt 7 Millionen Kronen erlitten zu haben und entschlossen sich, die Föderation zu klagen. Um eine wirkliche Lösung herbeizuführen, wird aber mehr nötig sein als ein Prozess. Denn so wurde etwa eine unabhängige Studie, die bestätigen sollte, dass das Lenken einer Straßenbahn tatsächlich weniger anspruchsvoll sei als das eines Busses, mit Daten gefüttert, die aus den Verkehrsbetrieben kommen. Vertrauensbildende Maßnahmen zur Beilegung des Konflikts werden also bitter nötig sein.
Seit Montag ist Tschechien ohne Präsident und noch sind weder ein Nachfolger für Václav Havel noch ein Termin für dessen nach 2 erfolglosen Versuchen erneute Wahl in Aussicht. Silja Schuld heißt fast zusammen.
Mangelndes Bemühen kann man den Regierungsparteien in der Frage der Präsidentenwahl kaum vorwerfen. Verhandlungen über den händeringend gesuchten gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten der Koalition hat es in den vergangenen Tagen durchaus und in hoher Zahl gegeben. Mit ihm will die sozialliberale Regierung verhindern, dass sich ein Wahldebakel wie bei den beiden vorangegangenen Wahlen im Januar wiederholt und sich diesmal bereits vor der Wahl der Unterstützung ihres Kandidaten sicher sein. Unterdessen kritisiert die größte Oppositionspartei des Landes, die Demokratische Bürgerpartei ODS, die ihrer Meinung nach für die Besetzung des höchsten Staatsamtes unwürdige Art und Weise, mit der die Regierungsparteien an die Wahl eines Nachfolgers für Václav Havel herangehen, und mahnen zur Beschleunigung des Prozederes. Mirek Topolánek, Vorsitzender der ODS.
Man sei ein wenig nervös, weil noch nicht einmal ein Termin für eine eventuelle dritte Wahlrunde festgesetzt wurde, so Topolánek, und sich der verfassungsmäßige Termin dafür nähere.
Die verfassungsmäßige Frist, innerhalb der eine dritte Wahlrunde stattfinden muss, so erinnerte die Nachrichtenagentur ČTK am Montag, läuft in einem Monat aus. Unterdessen hat die Regierungskoalition bei der Kandidatensuche offenbar das politische Parkett verlassen und hält nun im Wissenschaftsbereich Ausschau. Als inoffizielle Kandidaten für eine dritte Wahlrunde waren bisher der Rektor der Prager Karls-Universität, Ivan Wilhelm, dessen Prorektor Pavel Klenner sowie die Chefin der Akademie der Wissenschaften Helena Ilnerova im Gespräch. Ilnerova wiederholte allerdings in einem in der Dienstagsausgabe der Zeitung Lidové Noviny veröffentlichten Gespräch ihren Standpunkt, dass sie selber sich nicht zu Recht in diesem Amt sehe und die beiden anderen Kandidaten für geeigneter halte. Die ODS steht indes nach wie vor geschlossen hinter Václav Klaus, der aus den ersten beiden Wahlrunden als erfolgreichster Kandidat hervorgegangen war und dem auch für eine eventuelle Direktwahl durch das Volk die größten Chancen vorausgesagt werden. Am Donnerstag kommen die Parlamentsparteien zusammen, um über das weitere Vorgehen in puncto Präsidentenwahl zu beraten.
Während auf der Prager Burg jetzt der Präsidentenstuhl freisteht, genießt Václav Havel, der am Sonntag um Mitternacht nach 13 Jahren aufhörte, Staatsoberhaupt zu sein, die ersten Tage als normaler Bürger Tschechiens. Von nun an arbeitet nicht eine ganze Präsidentschaftskanzlei, sondern nur sein Sekretär Jakub Hladík für ihn. Dieser sagte, dass der tschechische Ex-Präsident am ersten zivilen Tag aufgewacht ist, an dem er keine offiziellen Dokumente unterzeichnen und keine Unterlagen studieren musste, um einen Besuch zu empfangen oder ins Ausland aufzubrechen. Fast den ganzen Tag habe Havel dann zu Hause mit seiner Frau Dagmar verbracht. Havel interessierte sich allerdings, was in der Welt und zu Hause passiert, und so hat er ausgiebig Zeitungen gelesen. Zum Mittag haben sich dann Havel und sein Sekretär zu einer Beratung getroffen. Sekretär Hladík meint, dass er genug Arbeit haben wird, denn nur am ersten Tag hatte Havel gleich an die 40 Mails in seine Mailbox zu verzeichnen. Havel überlege daher, ob er neben dem Sekretär auch noch eine Sekretärin einstellen werde. Dies hänge jedoch auch davon ab, ob das tschechische Parlament ein Gesetz verabschieden wird, wonach dem Ex-Präsidenten als ersten ehemaligen Staatsoberhaupt ein finanzieller Betrag zum Betrieb seiner Kanzlei und eines kleinen Angestellten-Teams zugestanden wird. Seinem Sekretär zufolge will sich Havel jetzt allerdings vor allem ausruhen, da die letzten Wochen für ihn sehr anspruchsvoll waren. Schon vor dem Ende seiner Amtsperiode sprach Havel davon, dass er in warme Länder fahren möchte, jedoch wahrscheinlich nicht in sein Haus an der portugiesischen Algarve. Und was haben die Angestellten in der Präsidentschaftskanzlei nun zu tun? Langeweile haben sie nicht, sagte der Präsidentensprecher der Prager Burg Martin Kraffel. Man müsse vor allem aufräumen, Dokumente archivieren oder eine Schulung machen. Der einzige Unterschied sei jetzt die Ruhe, die in den Räumlichkeiten herrsche, in denen früher Havel und die First Lady gearbeitet haben. Die Idealvorstellungen der tschechischen Bevölkerung über die Familie unterscheiden sich zuweilen von der Wirklichkeit. Dies geht unter anderem aus den tiefgreifenden Untersuchungen hervor, die vom Zentrum für öffentliche Meinungsforschung durchgeführt wurden. Mit einigen ihrer Resultate macht sie im Folgenden Martina Schneibergowa bekannt.
Die Vorstellungen über das Idealalter für die Familiengründung, die Haltungen der Öffentlichkeit zu kontroversen Themen des Partnerschaftslebens, die Rollenverteilung in der Familie sowie die Meinungen über die Ehe und die Elternschaft waren die Themenbereiche, die im Rahmen des Projektes mit dem Titel Gesellschaft 2003 erforscht wurden. Inwieweit hat sich die Haltung der tschechischen Gesellschaft zur Ehe bzw. zur Partnerschaft und zur Elternschaft geändert? Die Leiterin des Forschungszentrums CWWM, Adela Seidlova, meint.
Also in der Forschung, die wir vorgeführt haben im Januar, haben wir erfahren, dass wir unterscheiden müssen zwischen Partnerschaft, Eheschaft und Elternschaft. Also die tschechische Gemeinschaft ist wirklich liberal in Partnerschaft und Eheschaft, aber die Elternschaft ist wirklich konservativ und ist immer konservativer in den letzten Jahren.
Spiegelt sich in der konservativen Haltung zur Elternschaft einigermaßen die Angst der Gesellschaft davor wider, dass es immer weniger Kinder gibt und dass die Gesellschaft aussterben könnte? Adela Seidlova dazu.
Also die Mütter sind nicht mehr so jung, wie es war früher, sind älter, aber die Generation, die sich geändert hat, die bekommt die Kinder jetzt in den nächsten Jahren. Es ist weniger geborenen Kindern, aber die sollten jetzt kommen zur Welt.
Wirkt sich auf diese Tatsache auch die Tatsache aus, dass sich die Gesellschaft nach der Wende von 1989 mehr öffnete?
Es sollte ein der wichtigsten Faktoren sein.
Im Verlauf des Projektes wurden zahlreiche andere für die künftige Entwicklung der Gesellschaft wichtige Tatsachen entdeckt. Es zeigte sich, dass immer noch die Meinung vorherrscht, dass die Frau bis zu ihrem 25. Lebensjahr heiraten sollte. Im Vergleich mit den Resultaten von 1996 erhöhte sich die Prozentzahl derjenigen, die einen Bräutigam über 30 Jahre bevorzugen würden. Das Durchschnittsalter der Mütter steigt seit Mitte der 90er Jahre von den ursprünglichen knapp 25 auf 27,2 Jahre. Mehr als die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass sich das Idealalter der Mutter beim ersten Kind zwischen 25 und 29 Jahren bewegt. Vor 7 Jahren herrschte noch die Meinung vor, dass die Frau ihr erstes Kind bis zu ihrem 24. Lebensjahr zur Welt bringen sollte.
Und damit sind wir am Ende des heutigen Tagesechos angelangt. Weiter geht es mit dem Themenkaleidoskop und Lucia Krupičková.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Themenkaleidoskops, liebe Freunde. Aus dem Fragestudio begrüßt Sie Lucia Moczkova. Im Dezember hat die Raelianer-Sekte die Geburt eines angeblich zweiten Klonbabys verkündet. Die Mutter des Mädchens sei eine lesbische Frau aus den Niederlanden. Wo das Baby zur Welt gekommen sei, sagte der Vorsitzende der Raelianer-Sekte in den Niederlanden, Bart Overvliet, jedoch nicht. Diese Ankündigung rief bei den meisten Experten und Ärzten ablehnende Reaktionen hervor. Über dieses Thema sprach ich mit dem Dozenten Tonko Mardešić, dem Chefarzt des Arztzentrums Pronatal, das sich mit künstlicher Befruchtung beschäftigt. Wie er sagt, dient das Klonen zwei völlig unterschiedlichen Zwecken.
To, o čem se teď takhle moc hovoří, tak to se jedná o klonování takzvaně reprodukční, to znamená o naklonování.
Das Klonen, über das jetzt so viel gesprochen wird, ist ein sogenanntes reproduktives Klonen, mit dem Ziel, die identische Kopie eines Menschen zu erzeugen. Auf der anderen Seite steht das therapeutische Klonen. Dadurch werden Stammzellen gewonnen, die sich in beliebiges menschliches Gewebe entwickeln können. Dieses therapeutische Klonen kann in bereits sehr naher Zukunft das Antlitz der gesamten Medizin sehr verändern, denn auf diese Art und Weise wird es möglich sein, eine Reihe von Krankheiten zu heilen oder viele beschädigte Organe wieder funktionsfähig zu machen.
pomocí obnovovat funkci celé řady orgánů, takže to je něco úplně jiného.
Klonen ist also nicht gleich klonen. Dem therapeutischen Klonen werden laut dem Dozenten Mardesic große Perspektiven beigemessen und ein Teil der medizinischen Forschung hat diesen Weg bereits eingeschlagen. Im Falle des reproduktiven Klonens neigt die Welt, bis auf ein paar Ausnahmen, dazu, es zu verbieten. In der Tschechischen Republik existiert noch kein Gesetz, das das Klonen von Menschen verbietet. Ein Gesetzesentwurf wird jedoch vorbereitet. Das überhaupt erste völkerrechtlich verbindliche Abkommen über das Verbot des Klonens von Menschen stammt vom 12. Januar 1998. Damals hatten 19 der 40 Mitgliedsländer des Europarats ein Zusatzprotokoll zur Bioethik-Konvention unterzeichnet. Dieses Protokoll verbietet jeden Eingriff, der darauf ausgerichtet ist, ein menschliches Lebewesen zu erzeugen, das mit einem anderen lebenden oder toten menschlichen Lebewesen genetisch identisch ist. Im Zusammenhang mit der Ankündigung der Geburt eines zweiten Klonbabys rief Europarat-Generalsekretär Walter Schwimmer alle Mitgliedstaaten dazu auf, der Bioethik-Konvention und dem Zusatzprotokoll beizutreten. Damit solle Europa eine klonfreie Zone werden. Er sei der Meinung, dass Europas Bürger bei Verstößen gegen die Bioethik-Konvention ebenso vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Beschwerde einlegen können, wie es bereits bei Verletzungen der Europäischen Menschenrechtskonvention der Fall ist. Was bringt trotzdem manche Wissenschaftler dazu, das Klonen von Menschen doch zu versuchen? Dozent Mardesic sagte mir dazu.
Já osobně to tedy ze strany medicíny považuji, nebo těch lékařů, kteří jaksi se k tomu hlásí veřejně.
Ich persönlich halte es von Seiten der Ärzte, die sich zum Klonen öffentlich bekennen, für eine Art Exhibitionismus. Sie wissen, dass es bereits Gerüchte gibt, nach denen sich die Raelianer durch diese Nachrichten nur sichtbarer machen wollen, denn sie haben bislang keinen Beweis für das erfolgreiche Klonen von Menschen geliefert. Im Zusammenhang mit dem Klonen wird auch der Name des italienischen Arztes Antinori erwähnt, der ab und zu bekannt gibt, ihm sei das Klonen gelungen. Aber nicht einmal bei ihm gibt es Beweise dafür.
Das Klonen von Menschen bringt laut dem Dozenten Mardesic viele Risiken mit sich. Es wurde bereits versucht, verschiedene Tiere zu klonen, aber es bleibt nach wie vor eine Reihe von unbeantworteten Fragen und nicht geklärten Risiken. Deshalb bezeichnet er diese Versuche als reines Experimentieren am Menschen. Wie Dozent Mardesic sagt, kennt die Natur das Klonen praktisch nicht. Die Entwicklung des Lebens auf der Erde ist nur deshalb möglich, weil sich die genetische Ausstattung ändert, sich adaptiert, sich den Lebensbedingungen anpasst. In dieser Hinsicht ist also die Erneuerung der Keimzellen durch die Kombinierung von mütterlichen und väterlichen Chromosomen ganz wichtig. Klonen bezeichnet er dagegen als Erstarrung, denn es kommt zu keiner Erneuerung. Wenn also ein Klonbaby zur Welt käme, wüsste keiner, welche Risiken damit verbunden sind.
Rodí se ku příkladu nadměrně velké plody a neví se proč. Mluví se o předčasném stárnutí buněk.
Bei geklonten Tieren ist bekannt, dass sie abnormal groß geboren werden und man weiß nicht warum. Es wird auch von einer verfrühten Alterung von Zellen und Gewebe bei solchen Tieren gesprochen und bei Menschen können die Risiken noch ganz anders ausfallen.
U člověka si můžou objevit rizika, která jsou úplně jiná, doposud neznáma.
Es gibt auch in der Tschechischen Republik Labore, die sich mit der Problematik des therapeutischen, also nicht des reproduktiven Klonens beschäftigen. Wie Dozent Mardesic wiederholt betonte, kann dieses medizinische Gebiet nicht außer Acht gelassen werden. Denn durch diese Forschung kann die Medizin ganz wesentlich verändert werden. Trotzdem besteht, wenn auch rein theoretisch, die Möglichkeit, dass Experten auch in Tschechien das Klonen von Menschen versuchen könnten. Dozent Tonko Mardesic lehnt diese Spekulation jedenfalls ab.
Ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wer dies in Tschechien versuchen könnte. Sicherlich gibt es auch hier Ärzte, die das Klonen von Menschen durchführen könnten. Sie sind aber alle Experten von Weltformat. Und soviel ich weiß, vertreten sie alle eine ebenso ablehnende Haltung dazu wie ich.
pokud já vím, tak všichni mají na tuto problematiku stejný názor jako já.
Und damit geht das heutige Themenkaleidoskop zu Ende. Es verabschiedet sich Lucia Moučková.
Radio Pravdy a Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a v jižní Americe a na frekvenci 9430 kHz.